Ja, jetzt erstmal aufgrund technischer Probleme werden wir uns erstmal etwas mehr von der theoretischen Seite mit den zwei Fragen warum und wie bezüglich der Heim, in Klammern, Server-Virtualisierung beschäftigen. Warum sollte man das Ganze machen und im Zweifelsfall, wie kann man das machen? Für die zweite Frage ist schon ein kleiner Spoiler auf der Folie. Qemu, KVM und ZFS, drei so kleine Abkürzungen. Was genau dahinter steht, werden wir uns jetzt innerhalb der nächsten grob 90 Minuten mal etwas genauer anschauen. Vom Vorgehen her werde ich mich erstmal der ersten Frage widmen. Warum sollte man das machen? Das habe ich in grob vier Bereiche unterteilt, wo ich das einmal sowohl für den Rechenzentrumsbetrieb als auch für den Heimbetrieb ein wenig aufgliedern möchte. Und im Anschluss werde ich darauf eingehen, auf die technischen Grundlagen. So ein paar Grundlagen aus den Betriebssystemen-Vorlesungen wiederholen. Wie funktionieren bestimmte Sachen in den Betriebssystemen, die für die Virtualisierung wichtig sind? Und dann erläutern, da es verschiedene Arten der Virtualisierung gibt, was diese Arten sind und was die Unterschiede machen, dazwischen sind und wie sie funktionieren. Im Anschluss werde ich eine Virtualisierungsmöglichkeit mit Qemu KVM etwas mehr im Detail vorstellen und mit ZFS ein Dateisystem, was der eine oder andere vielleicht kennt, was viele Vorteile hat, unter anderem auch einige, die es besonders geeignet für den Einsatz in Virtualisierungsumgebungen machen. Im Anschluss daran, das sollte eigentlich eine Live-Demo werden, aus dieser Kiste, auf der momentan nicht mehr als ein Betriebssystem ist, wollte ich direkt live während des Vortrags einen kompletten Virtualisierungshost einrichten. Eventuell kriegen wir das noch hin. Es sollte eigentlich im Wechsel stattfinden. Ich werde jetzt erstmal dann rein auf die theoretischen Aspekte eingehen und versuchen, im Anschluss die Demonstration noch zum Laufen zu bekommen. Ich hoffe, ich kann es noch zeigen. Wenn nicht, entschuldigt es bitte. In dem Fall würde ich etwas genauer auf den Betrieb noch eingehen, auf Aspekte, die dabei wichtig sind, was gibt es dabei zu beachten, sodass man das mit möglichst wenig Aufwand betreiben kann. Sollte ich den einen oder anderen dann vielleicht angefixt haben oder ihr so ein Projekt schon länger im Sinn gehabt haben, gehe ich noch auf einige Entscheidungen ein, die es zu beachten gibt, wenn man einen solchen Server virtualisiert, für sich selbst zu Hause oder eventuell auch in der Firma betreiben möchte. Und im Anschluss gehe ich auf die Erfahrung aus 3 Jahren eines eigenen virtualisierten Servers, der bei mir zu Hause steht, ein. So ein paar Anekdoten von Lachen und Weinen. Ganz kurz noch zu meinem Hintergrund. In dieses ganze Server-Virtualisierungs- und so Zeug bin ich relativ früh reingefallen. Der erste 19-Zoll-Server, ja, so Ende der Grundschulzeit, erkennt man vielleicht noch so an Röhrenmonitoren und bunten Gardinen, stand im Kinderzimmer und landete dann mangels Stellfläche auf dem Kleiderschrank und habe da munter vor sich hingepustet. Damit einhergehend bin ich dann auch relativ schnell in den Linux-Topf gefallen, weil zum einen der Grund, wenn man gerade so Ende des Grundschulalters ist, Windows-Server-Lizenzen sind ein bisschen teuer. Und zum anderen, Linux war neu, war interessant, kann man mal ein bisschen mit rumexperimentieren. Da bin ich dann auch eigentlich so seitdem drinnen geblieben. Primär mit dem Schwerpunkt auf Server, Netzwerk und Virtualisierungstechnik. Entsprechend habe ich meinen Master auch in Informatik gemacht, an der FH in Trier. Seit einem Jahr bin ich jetzt hier an der Uni und studiere Master weiter mit dem Schwerpunkt Fach IT-Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wobei mich persönlich fast die Zuverlässigkeit etwas mehr interessiert. Ja, nebenbei arbeite ich seit knapp einem Jahr an einem der Forschungsinstitute in der Administration mit. Da mehr die Client-Seite, aber so ein bisschen praktische Erfahrung kann ja auch nicht schaden. Aber genug zu mir, gehen wir mal ein bisschen darauf ein, warum sollte man das machen? Warum? So ein paar Ideen hat jeder, der hier sitzt, wahrscheinlich schon, sonst wäre er nicht hierher gekommen. Aber einer der häufigsten Gründe, die man zumindest im Rechenzentrumsumfeld, also im Enterprise-Umfeld hört, ist Konsolidierung. Das Wort, jeder, der mal auf irgendeinem Vortrag von irgendeiner Firma gesehen hat, Konsolidierung, Nummer 1 im Bullshit-Bingo. Aber was bedeutet Konsolidierung? Man hat eine bestimmte Infrastruktur und möchte betrachten, welche Aufgaben diese Infrastruktur erfüllt und wie man die Infrastruktur abspecken kann, sodass sie gleichzeitig die gleichen Aufgaben mit gleicher Qualität noch immer erfüllt. Im Rechenzentrum heißt das, wie viele Server können wir aus dem Rechenzentrum rausschmeißen, sodass es noch die gleichen Aufgaben erfüllt, mit der gleichen Stabilität. Da kann Virtualisierung helfen, da man viele Server, die sonst als lauter einzelne kleine Pizzaboxen im Rack stecken, durch einen größeren Server mit etwas weniger Platzbedarf ersetzen kann. Und das ermöglicht auch in vielen Fällen, da will ich gleich dann noch etwas genauer drauf eingehen, eine effizientere Nutzung der in einem Rechenzentrum vorhandenen Ressourcen. Weil Ressourcen jetzt nicht zwangsweise wirklich nur ein Rechner ist, sondern auch alles, was drumherum ist. Sowas wie Kühlressourcen und Strom, das ist ja auch alles was man, gerade wenn man das im Großen betreibt, bedenken muss. Zu Hause hat man jetzt zwar vielleicht nicht ganze Räume voll mit Servern stehen, aber so einen gewissen Technikzoo baut man sich ja vor allem, wenn man so hin und wieder mal Projekte betreibt, dann doch auf. Man hat den einen Raspberry Pi für die Heimautomatisierung, der alte Spielerechner läuft nochmal irgendwo als Server durch, dann hat man nochmal einen Raspberry Pi, wo die OwnCloud drauf läuft. Ja, das alte Laptop, das kommt dann immer noch für Projekte und so baut man sich ja relativ häufig als Nerd dann doch so einen gewissen Stapel an Geräten auf, die man eigentlich mehr oder weniger durchgehend betreibt. Gerade auch die Kisten, die man immer mal wieder für Experimente aus dem Schrank zieht und die im Schrank Platz wegnehmen. Für viele solcher Experimente kann man mit Virtualisierung, hat jeder wahrscheinlich in VMware oder irgendwo schon mal gemacht, für irgendein Experiment einfach mal eine virtuelle Maschine klicken. Wenn man dafür einen dedizierten Virtualisierungsserver betreibt, hat das dann nochmal gewisse Vorteile, da man die virtuellen Maschinen, wenn man eh schon so einen Server da stehen hat, auch dauerhaft durchgehend betreiben kann und die sie nicht an den einen Rechner, auf dem man gerade mal VMware Player verwendet, gebunden sind. Auch einen relativen Vorteil kann man mit Virtualisierung im Bereich der Hardware- und Stromkosten erreichen. Die Hardwarekosten im Rechenzentrum sind erstmal relativ direkt aus der Konsolidierung ersichtlich. Wenn man weniger Server, zwar vielleicht etwas leistungsstärker, aber insgesamt weniger Server kaufen muss, muss man dafür weniger bezahlen. Aber gerade der letzte Punkt spielt im Rechenzentrum auch nochmal sehr stark mit rein. Kabel und Platz, Hitze und alles, das sind Dinge, die man zu Hause nicht so sehr bedenkt. Aber wenn man ein ganzes Rechenzentrum mit Servern voll betreibt, jedes Rack, was da steht, ist Platz, den man dem Rechenzentrumsbetreiber in irgendeiner Art und Weise bezahlen muss. Und wenn man davon weniger braucht, spart man als Firma monatlich Geld. Und gerade auch da Lasten selten stabil sind, da viele Angebote noch immer relativ lokalisiert angeboten werden, zum Beispiel eine Webseite für den deutschsprachigen Raum, wird gewisse Stoßzeiten haben, so 18 Uhr, 20 Uhr, wenn die meisten im deutschsprachigen Raum zu Hause sind, während um 4 Uhr nachts potenziell wahrscheinlich nicht so viel Last auf den Servern liegt. Gleichzeitig müssen die Server allerdings so groß dimensioniert sein, dass sie zu diesen Lastspitzen den Service mit voller Qualität erbringen und liegen dann allerdings relativ viel Zeit im niedrigen Lastsegment rum und sind trotzdem da und verbrauchen Strom. Über eine gewisse Dynamik, die man in den Serverbetrieb mit Virtualisierung hineinbringen kann, lässt sich das ein wenig abfangen. Zu Hause, wie ja bereits bei dem Technik-Show so bei einigen schon mal so leicht angesprochen, ein Pi kommt selten allein, es stapelt sich relativ häufig, gerade wenn man so etwas in eigene Infrastruktur aufbauen möchte. Da bleibt selten bei dem, was man sich heute gedacht hat, morgen kommt nochmal irgendwas dazu und das läppert sich relativ schnell. Sowohl bei den Anschaffungskosten, das ist bei vielleicht 20, 30 Euro für so einen Raspberry Pi oder wo auch immer das jetzt gerade liegt, noch verschmerzbar. Aber dadurch, dass die Geräte im Heimbetrieb gerade noch viel mehr Zeit im Idle verbringen, weil selbst wenn man es mit ein, zwei Freunden irgendeinen Service zusammen verwendet, Man schläft, man verwendet den ja nicht durchgehend, wenn man ein oder zwei Benutzer ist. Dann kommt das so hin und wieder mal am Tag eine einzelne Anfrage und den Rest der Zeit liegt die Hardware einfach nur da rum und verbraucht ihren Idle-Strom. Ein Raspberry Pi oder so oder ein kleiner Server sind da vielleicht 2 oder 10 Watt, die der verbraucht. Aber wenn man sich das so über die Stromkosten rechnet, selbst 10 Watt sind schon circa, je nach Stromanbieter, zwischen 30 und 60 Euro im Jahr. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mehrere von diesen Geräten da rumlaufen hat und dann 20, 30, 40 Watt, es sind die permanent im Idle einfach nur wegverbraucht werden, dann schmeißt man schnell seine paar hundert Euro im Jahr nur für die Stromkosten dafür, dass die Dinger an sind, raus. Wenn man da einmal in einen effizienten Virtualisierungshost investiert, kann man das deutlich reduzieren, indem man dann nur noch ein Gerät hat, was im Idle seinen Strom verbraucht und das Ganze dadurch dann deutlich senkbar ist. Und auch hat man dann noch einen einzelnen Hardware-Upgrade-Path, wenn man das zu Hause betreibt. Man hat nicht mehr den einen Arbeitsspeicher- und Prozessortyp in dem alten Rechner, den Raspberry Pi, den man überhaupt nicht erweitern kann und so weiter, sondern man hat eine Hardware und wenn man diese erweitert, durch neue Hardware ersetzt, profitieren alle Projekte, die in virtuellen Maschinen darauf wohnen, davon. Was auch so ein wenig in den nächsten Punkt hineinführt, die Skalierbarkeit, die sowohl im Heim- als auch gerade im Rechenzentrumsbetrieb von Vorteil ist. Betreibt man virtualisierte Server, hat man die Bare Metal, also die Server, auf denen man den Virtualisierungshost tatsächlich betreibt und alle Ressourcen, die auf diesem Host oder auch einem Cluster von Hosts zur Verfügung stehen, kann man poolen und in einen gesamten Leistungspool, der zur Verfügung steht, zusammenfassen. Aus diesem Leistungspool kann man jeder virtuellen Maschine, sprich jedem Server, den man betreibt, dynamisch einen bestimmten Anteil der Ressourcen zuteilen. Und man ist dabei auch nicht so festgelegt, wenn man einmal für eine Aufgabe einen Server gekauft hat, wo man ins Rechenzentrum rennen muss und neue Arbeitsspeicherriegel reinstecken muss, wenn sich da mal was verändert. Es ist vielmehr bei virtuellen Servern, dass man einfach nur sagt, der Server, der braucht nicht so viel, da Gigabyte Arbeitsspeicher weg, klick, klick, dem anderen fügt man wenig Arbeitsspeicher hinzu. Bei verschiedenen Virtualisierungslösungen ist das sogar möglich, ohne dass man eine virtuelle Maschine herunterfährt, sodass man im laufenden Betrieb ohne auch nur eine Sekunde Downtime die Ressourcen, die einer virtuellen Maschine zur Verfügung stehen, komplett verändern kann. Damit in dem Sinn auch gerade über die Clusterung von physikalischen Servern relativ geringe, harte Grenzen gesetzt. Auch insofern, als dass man, ob das immer ein Best Practice ist, sei mal dahingestellt, aber auch, da man bei virtuellen Maschinen auch ein gewisses Over-Provisioning betreiben kann, sodass man mehr als physikalisch zur Verfügung stehende Ressourcen zuweist, wenn man davon ausgeht, dass nie alle virtuellen Maschinen zur gleichen Zeit diese vollen Ressourcen verwenden. Zu Hause hat man jetzt vielleicht nicht ganz so den Bedarf, ständig alles hin und her zu verschieben, aber wenn man sich zum Beispiel davon ausgeht, man hat bestimmte Projekte, eine OwnCloud, irgendeine Web-App, die man entwickelt und so weiter, aber diese Projekte verändern sich meist über die Zeit. Man fängt mit etwas Kleinem an und es wächst. Dann kommt noch der Datenbank-Server hinzu und vielleicht braucht man dann doch noch mal etwas mehr Speicher und dieses und jenes JavaScript-Framework braucht nochmal mehr Arbeitsspeicher. Zu diesem Zeitpunkt, wenn man auf dem Raspberry Pi, der in unseren Kreisen relativ häufig verwendet wird, anfängt und einmal an die Grenzen gestoßen ist, muss man die Hardware austauschen. Wenn man einen tatsächlichen virtualisierten Server betreibt, macht man es genau wie im Rechenzentrum, klick, klick, und hat plötzlich doppelt so viel Arbeitsspeicher, gibt ihm noch einen Kern mehr. Wenn man an die Grenzen der Hardware tatsächlich stößt, dann sagt man vielleicht, okay, dieses alte Projekt, wollte ich irgendwann nochmal weitermachen, mache ich aber nicht mehr. Okay, schalt aus, auch nur 2 Klicks und dann stehen die Ressourcen wieder für andere Projekte zur Verfügung. Und das ist mit wenig Aufwand, ohne physikalische Einwirkung, jederzeit dynamisch möglich. Auch eine gewisse Portabilität kann man damit erreichen, da man mit Containern und Ähnlichem ja schon relativ daran arbeitet, die Abhängigkeiten von Software, die man betreibt, mit an die Software zu binden. Also das Container in a nutshell, man nimmt nicht mehr nur noch eine Anwendung und die Anwendungsdaten, die man hin und her kopiert, sondern bindet alle Bibliotheken und alles, was die Software benötigt, mit an die Software und portiert die quasi als Paket zwischen verschiedenen Plattformen hin und her. Mit Virtualisierung treibt man das nur noch einen Schritt weiter, indem man die gesamten Hardware-Abhängigkeiten von einem kompletten Betriebssystem noch mit zusammenkapselt, indem man von der tatsächlichen Hardware zu virtueller Hardware hin den Schritt macht. Was zum einen die Möglichkeit bringt, die gleiche virtuelle Maschine auf verschiedenen Plattformen in exakt der gleichen Art und Weise auszuführen. Und zum anderen allerdings auch ermöglicht, in einer virtuellen Maschine für Software Bedingungen zu schaffen, die von der Hardware tatsächlich nicht vorhanden sind. Gerade im Hinblick auf Legacy-Anwendungen, die zum Beispiel nur noch auf einer bestimmten alten Pentium sonst was Architektur laufen oder bestimmte Hardware voraussetzen, die man physikalisch nicht mehr hat oder auf Altersgründen im Rechenzentrum nicht mehr betreiben möchte. In einer virtuellen Maschine, in der man genau diese Umgebung virtualisiert, kann man jetzt auch die Hardware, die noch auf einem sie lief auf einem Pentium 2 Prozessor, noch auf einem aktuellen Server von beliebigem Hersteller im Rechenzentrum weiter betreiben. Und auch nicht so alter Software kann man mit Virtualisierung eine gewisse Art von neuen Fähigkeiten geben. Und zwar ist die wenigste Software selbst heutzutage noch portabel bzw. verteilt geschrieben. Die meisten Webserver und ähnliche Anwendungen laufen noch immer lokal auf einer Maschine und sind nicht dafür gedacht, ohne Downtime ihren Betrieb auf einen anderen Host zu verschieben. Das kann man dann über Lastenverteilung und Ähnliches realisieren. Was virtuelle Maschinen jedoch ermöglichen, ist, dass man bei den meisten Virtualisierungslösungen virtuelle Maschinen, die auf einem physikalischen Host, zum Beispiel, wenn es funktionieren würde, auf dieser Kiste laufen würden, könnte man im laufenden Betrieb auf eine andere Kiste, zum Beispiel ein iMac, verschieben, ohne dass die virtuelle Maschine, die Software in der virtuellen Maschine oder ein Client, der mit der virtuelle Maschine interagiert, davon etwas mitbekommt. Da wird dann maximal für 1 oder 2 Sekunden die virtuelle Maschine für die letzte Synchronisation pausiert, aber selbst alle Netzwerkverbindungen und alles werden zwischen den beiden Geräten mitgenommen und es fällt weder der Software in der virtuellen Maschine noch den Clients auf, dass man das verschoben hat. Aber so kann man eine Software, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, zwischen Servern verschoben zu werden, zum Beispiel von einem Host, der für Wartung abgeschaltet werden soll, auf einen anderen verschieben, fährt den Host runter, macht seine Änderung und verschiebt die virtuelle Maschine hinterher zurück, wo man ohne Virtualisierung tatsächlich den Host hätte runterfahren müssen, der Server eine komplette Downtime gehabt hätte, da der Service nicht verfügbar ist und erst danach wieder hochfahren könnte. zu Hause hat man jetzt selten die 99,99% Uptime-Anforderungen, die man im Rechenzentrum häufig hat. Aber auch die Hardware-Unabhängigkeit ist etwas, was einem zu Hause doch auch einen gewissen Vorteil bringen kann, da man nicht mehr darauf angewiesen ist, einen Server oder einen Service, den man betreiben möchte, exakt an dem Ort, wo man ihn betreiben möchte, zu erstellen. Man hat die Möglichkeit, auf zwei komplett verschiedenen Plattformen, zum Beispiel diesem Rechner, Server und diesem Mac, wenn ich auf beiden die gleiche virtuelle Umgebung erstelle, kann ich eine virtuelle Maschine hier erstellen, hier betreiben, oder ich kann sie jederzeit auf den Server kopieren und es ist der virtuellen Maschine egal, sie läuft an beiden Stellen exakt genauso. Und das ermöglicht es auch, ist jetzt vielleicht Edge Case, aber zum Beispiel eins, was diese Möglichkeiten sehr gut zeigt, ist, man hat eine virtuelle Maschine, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt, einen Datenbankserver oder so, den man auf seinem Server zu Hause betreibt. Wenn man jetzt auf Reisen geht, an einen Ort, wo man vielleicht aufgrund von schlechter Netzabdeckung davon ausgeht, dass man da keinen Zugriff auf seinen Heimserver hat, kann man ohne Probleme die virtuelle Maschine einmal pausieren, in dem aktuellen Zustand auf seinen Laptop verfrachten und kann die virtuelle Maschine somit auf Reisen mitnehmen und sie funktioniert exakt so, als wenn sie auf dem Server laufen würde. Es ist tatsächlich ohne die virtuelle Maschine einmal runterzufahren. Aber ja, zu Hause sind vielleicht eher die Stromspar- bzw. die dynamischen Möglichkeiten eher die relevanten Punkte. Zu den technischen Grundlagen dann einmal kurz. In einem Betriebssystem, ein Betriebssystem ist von Hause aus nicht darauf ausgelegt, virtualisiert betrieben zu werden, da ein Betriebssystem eigentlich ja nicht mehr ist als in dem Sinne eine Maschinenerweiterung. Sie nimmt bestimmte Interfaces, die von der ein Betriebssystem nimmt bestimmte Interfaces, die von der Hardware zur Verfügung gestellt werden und bietet einem Programmierer oder einem Anwender nach oben hin vereinfachte Möglichkeiten, mit der Hardware zu interagieren. Dabei ist ein Betriebssystem üblicherweise in Ringen oder Schichten aufgebaut. Das Standardreferenzmodell geht dabei von vier Ringen mit verschiedenen Privilegien aus, wobei jeder innere Ring alle Privilegien der äußeren Ringe hat plus noch weitere. Dabei hat nur der innerste, der Ring 0, in dem der Betriebssystem-Kernel läuft, das ist der einzige Ring, der Hardware-Zugriff tatsächlich hat. Nicht mal die Gerätetreiber, die noch in verschiedenen hardware-nahe Kategorien unterteilt werden können, nicht mal diese haben direkten Zugriff auf eine Hardware. Also selbst der Grafiktreiber kann nicht direkt auf die Grafikkarte zugreifen, sondern muss dafür bestimmte APIs, die zwischen den einzelnen Privilegienschichten existieren, nutzen, um entsprechend in bestimmter standardisierter Art und Weise eine untere Schicht anzufragen, hey, ich habe da eine Aufgabe, ich bin dazu nicht berechtigt, kannst du diese für mich ausführen? Zum Beispiel so bestimmte Adressraumzugriffe und so weiter. Auf dem obersten Ring läuft alles, was im Linux-Bereich als User Space bekannt ist, sprich tatsächliche Nutzeranwendung. Wobei Benutzer nicht zwangsweise heißen muss, der Benutzer, der vor dem Rechner sitzt, sondern allgemein Systembenutzer, zum Beispiel jegliche Art von Server, die läuft, sind Systembenutzer und laufen auch üblicherweise im User Space und fragen zum Beispiel Arbeitsspeicherbereiche und Ähnliches, wo sie nichts privilegiert sind, direkt zuzugreifen, über System Calls, Traps, Interrupts und ähnliche Möglichkeiten, wie sie mit den unteren Schichten interagieren können, indirekt zu. So haben wir jetzt dann allerdings einen Kernel, sprich einen Kernel eines Betriebssystems, der direkt auf der Hardware sitzt. Man könnte sich die Hardware jetzt quasi noch so als einen Punkt hier in der Mitte als Unterring vorstellen. Wie macht man das jetzt, dass man virtualisiert mehrere Betriebssysteme auf der gleichen Hardware ausführen kann? Wenn man einfach nur zwei Kernel draufpacken würde, die würden sich eher um die gleichen Arbeitsspeicherbereiche kloppen und versuchen von der Festplatte zu sagen, dass sie von verschiedenen Stellen gleichzeitig lesen soll. Sprich, das muss in irgendeiner Art und Weise koordiniert werden. Der erste Typ der Virtualisierung, die es gibt, ist die sogenannte Typ 1 Virtualisierung. Hierbei gibt es einen Bare Metal Hypervisor, der direkt auf der Hardware läuft. Bare Metal deshalb auch blankes Metall, die blanke Hardware, auf der Hypervisor direkt läuft. Der Hypervisor ist quasi so eine Art Koordinator, der dafür sorgt, dass man dann mehrere virtuelle Maschinen auf der Hardware betreiben kann. Dem einen oder anderen, der sich jetzt mit der Betriebssystemmaterie vielleicht etwas genauer auskennt, wird vielleicht auffallen, ich abstrahiere jetzt etwas und bin nicht in allen Aspekten technisch korrekt, aber der Einfachheit halber, damit wir nicht bis morgen früh hier sitzen, abstrahiere ich das etwas weiter. Und es gibt verschiedene Typ 1 Virtualisierungslösungen, von denen der ein oder andere vielleicht die ein oder andere schon gehört hat. VMware ESX ist eine im Heimbetrieb auch noch relativ verbreitete Variante. Microsofts Hyper-V ist dann eher eine an den Rechenzentrumsbetrieb gerichtete Variante. Ein Hypervisor sitzt anstelle eines Betriebssystems direkt auf der Hardware, was im Umkehrschluss bedeutet und einer der Nachteile von der Typ 1 Virtualisierung ist, dass ein Typ 1 Hypervisor tatsächlich alle Hardware, mit der er interagieren muss, treibermäßig unterstützen muss. Dadurch ist die Kompatibilität mit Hardware meistens sehr eingeschränkt, da so eine Firma wie VMware oder Microsoft sich nicht die Mühe macht, jede beliebige Hardware, die rauskommt, zu unterstützen, sondern eher so das, was halt für ihren Use Case im Rechenzentrum gedacht ist. Dafür schreiben sie Treiber und das zertifizieren sie nur. Was ein Typ 1 Hypervisor im Grunde macht, ist sehr abstrakt vergleichbar mit Network Address Translation, NAT. Das hat wahrscheinlich jeder irgendwo im Studium oder sonst wo schon mal gehört. Ist, wenn ein Router zwischen mehreren Geräten und dem Internet oder einem anderen Netzwerk hängt und quasi so einen Gatekeeper dazwischen bildet. Jedes Gerät stellt eine Anfrage an den Router, ich möchte von dem da draußen irgendetwas. Der Router geht dann hin und sagt, ja, okay, ich frage den mal für dich und gebe dir die Antwort zurück. Somit sieht der auf der anderen Seite von der Network Address Translation sitzt, nicht wer von den vielen Clients hinter dem Router die Anfrage geschickt hat, jedoch bekommt jeder der Clients hinter dem Router exakt die Antworten auf seine Anfrage zurück. Eine grob ähnliche Aufgabe übernimmt ein Typ 1 Hypervisor. Der nimmt alle an die virtuelle Hardware der virtuellen Maschinen gerichteten Anfragen entgegen und leitet sie an die Hardware weiter und gibt dann zum Beispiel freigegebene Adressbereiche oder ähnliche Antworten jeweils an exakt die passende virtuelle Maschine, die Anfrage gestellt hat, wiederum zurück. Ist also auch quasi nur ein Mittelsmann, der die Anfragen von den Betriebssystemen entgegennimmt und an die tatsächliche Hardware weiterleitet und die Antworten entsprechend zurückgibt. Das funktioniert auf der technischen Seite so, dass sämtliche Traps, also Aufrufe ins Betriebssystem von Nutzerprozessen, wenn hier ein Nutzerprozess in einer virtuellen Maschine eine Anfrage an das Betriebssystem der virtuellen Maschine stellt, gib mir mal bestimmte Hardware-Ressourcen oder andere Dinge, zu denen ich nicht befugt bin, wird von einem Typ 1 Hypervisor diese Anfrage so umgeschrieben, dass sie in die tatsächliche Hardware, in der tatsächlichen Hardware landet und der tatsächlichen Hardware erzählt, wohin sie die Antwort zurückleiten muss. Das steht im Kontrast zu der Typ 2 Virtualisierung, die vollständig im User-Space eines bereits existierenden Betriebssystems abläuft. Wie man hier sehen kann, haben wir jetzt auf der Hardware wieder ein ganz normales Betriebssystem, also beispielsweise Linux, Macintosh, Windows oder was auch immer man gerade haben möchte. Wir haben ein Betriebssystem, das auf der tatsächlichen Hardware läuft und unser Hypervisor, der die verschiedenen virtuellen Maschinen koordiniert, sitzt jetzt im User-Space eines Betriebssystems. Wenn wir jetzt zurückdenken an das Ringmodell, heißt das, der Hypervisor, der die Hardware-Zugriffe der virtuellen Betriebssysteme koordinieren soll, hat selber keinen Zugriff mehr auf die Hardware, weil er selber nur ein Nutzerprozess eines anderen Betriebssystems ist. Das bedeutet jetzt, dass wenn jetzt tatsächlich einer dieser Prozesse auf irgendwas von der Hardware zugreifen will, geht er quasi an sein virtuelles Betriebssystem. Hier wird die Anfrage, ähnlich wie beim Typ 1 Hypervisor, vom Typ 2 Hypervisor, wieder so umgebogen, aber diesmal nicht direkt auf eine Anfrage an die Hardware, sondern auf eine Anfrage an das Wirt-Betriebssystem, das auf der tatsächlichen Hardware sitzt. Dieses leitet die Anfrage an die tatsächliche Hardware weiter und die Antwort in den Typ 2 Hypervisor, der es wieder NAT-mäßig an das tatsächliche Betriebssystem zurückleitet. Das ist jetzt mehr an Komplexität und mehr an API-Calls, die gemacht werden müssen, weshalb von Hause aus meistens eine Typ 1 Virtualisierung ein klein wenig performanter ist als eine Typ 2 Virtualisierung. Allerdings ermöglicht einen Typ-2-Hypervisor noch weitere Möglichkeiten. Da über den Typ-2-Hypervisor, der nicht einfach nur stumpf Anfragen von Nutzerprozessen bzw. von virtualisierten Betriebssystemen an die Hardware weiterleitet, sondern diese über einen Prozess, der sich Dynamic Binary Translation nennt, komplett umschreibt. Über dieses Umschreiben funktioniert es zum Beispiel auch, dass Betriebssystemanfragen in Betriebssystem-Calls umgewandelt werden können. Über diese Interpretation der Maschinenbefehle, also ein Typ-2-Hypervisor, der Dynamic Binary Translation macht, nimmt sich im Grunde den kompletten Assembler-Code, in dem ein Betriebssystem vorliegt, und schreibt bestimmte Stellen um. Er interpretiert dabei quasi wie ein Skript-Interpreter den kompletten kompilierten Quellcode des Betriebssystems. Was das auch ermöglicht, ist Emulation. Sprich, wenn der Hypervisor sich jede Maschinenanweisung anguckt, die vom Betriebssystem ausgeführt werden soll, ist es ihm auch möglich, wenn man das entsprechend programmiert hat, diese Anweisung in einen anderen Adressraum umzuschreiben. Zum Beispiel ein ARM-Programm auf einen x86-Prozessor auszuführen oder ein MIPS-Programm auf einem ARM-Prozessor. Das ist beim Typ-1-Hypervisor nicht direkt möglich, da dieser die Anweisungen ja nur direkt an die Hardware als Mittelsmann weiterleitet. Sprich, er kann nur x86-Befehle an eine x86-Architektur weiterleiten, während ein Typ-2-Hypervisor in der Lage ist, da er die kompletten Anweisungen interpretiert, sie auch entsprechend in einen anderen Befehlssatz umzuschreiben. Ein in beiden Ansätzen möglicher dritter Typ der Virtualisierung ist die sogenannte Paravirtualisierung. Diese lässt sich sowohl in einem Typ 1 als auch Typ 2 Szenario umsetzen und baut auf einer Static Binary Translation auf, sodass bevor eine virtuelle Maschine ausgeführt wird, bereits das Betriebssystem der virtuellen Maschine daran angepasst wird, in einer virtuellen Maschine zu laufen. Effektiv, was dabei gemacht wird, ist, dass alle Anfragen, die ein Betriebssystem normalerweise an die Hardware stellen würde, direkt durch API-Calls in den Hypervisor ersetzt werden. Sprich, das angepasste Betriebssystem geht gar nicht mehr davon aus, dass es auf einer physikalischen Hardware läuft, sondern alles, wo ein normales Betriebssystem die Hardware anfragen würde, sind direkt Anfragen an eine Programmierschnittstelle des Hypervisors. Man wandelt also quasi ein Betriebssystem komplett in ein User-Space-Programm um. So, indem man alle Anfragen, die an die Hardware gehen würden, die privilegiert wären, entsprechend ersetzt. Dabei muss die API, die von dem Hypervisor entsprechend gegenüber diesem angepassten Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden, natürlich ähnlich mächtig sein wie das Hardware-Interface, da sonst bestimmte Operationen nicht möglich wären. Einen vierten Typ der Virtualisierung habe ich jetzt nochmal aus aktuellem Anlass hinzugenommen, und das ist die Nicht-Virtualisierung. Es gibt nämlich mittlerweile ziemlich viel, was unter dem Namen der Virtualisierung vermarktet wird, was nichts mit Virtualisierung zu tun hat. Das sind im Allgemeinen Container, Docker und CH-Root-Umgebungen. Die werden sehr häufig als CH-Root-Umgebungen, werden einem sehr häufig als virtuelle Server im Internet verkauft. Und gerade Docker ist ein prominenter Fall, der häufig Container-Virtualisierung genannt wird. Hat allerdings in dem Punkt nichts mit Virtualisierung zu tun, da auch bei Docker, wo alle Betriebssystem-Libraries und so weiter mit der Software gebündelt werden, es läuft alles weiterhin auf einem Kernel. Im Vergleich zu virtuellen Maschinen, wo tatsächlich mehrere Kernels nebeneinander laufen. Merkt man relativ leicht daran, fliegt einem in einer virtuellen Maschine der Kernel um die Ohren, laufen alle anderen virtuellen Maschinen vollkommen unbeeinträchtigt davon weiter. Nur eine virtuelle Hardware ist gecrashed. Fliegt einem der Kernel bei einer Container-Virtualisierung um die Ohren, weil irgendein Container Mist gebaut hat bei einem System Call, dann fliegen einem sofort alle Container um die Ohren, weil es diese eine einzelne Kernel, der am Laufen ist, der plötzlich eine Kernel-Panic schmeißt. Selbst wenn die gesamten Umgebungen von verschiedenen Containern voneinander getrennt sind und Aufrufe maskiert werden, sodass nicht auf die Ressourcen oder laufenden Prozesse eines anderen Containers zugegriffen werden können, sind es trotzdem die gleichen Betriebssystemfunktionen von einem und demselben Betriebssystem, die in so einem Fall verwendet werden. Wollte ich einfach nur an dieser Stelle, bevor dieser Vergleich gezogen wird, einmal erwähnt haben. Ja, das war jetzt so die ganz trockenen Grundlagen. Jetzt wird es etwas praktischer und wir wollen uns einmal QEMU und KVM, die ersten zwei dieser drei Abkürzungen anschauen. QEMU KVM habe ich jetzt den Schlüssel zu zwei schlagenden Herzen genannt, exakt angelehnt an das, was wir gerade hatten. Der Kernel ist so mehr oder weniger das Herz eines Betriebssystems und wir wollen jetzt nicht ein, sondern zwei davon laufen haben. Den des Host-Systems und den in unserer virtuellen Maschine oder unseren mehreren virtuellen Maschinen. QEMU ist, wie man sich wahrscheinlich denken könnte, wenn es komplett groß geschrieben ist, nur eine Abkürzung und steht für Quick Emulator. Da merkt man auch schon die Herkunft, dass QEMU nicht von Hause aus ein Hypervisor ist, sondern nur in Verbindung mit KVM als volles Virtualisierungspaket funktioniert. Von Hause aus ist das ein Emulator, der allerdings auch als Typ 2 Hypervisor, sprich er läuft im User Space, meist eines Linux-Systems, verwendet werden kann. Er kann von Hause aus verschiedene Architekturen ausführen bzw. emulieren. Die größten Nennenswerten sind x86, ARM, MIPS und PowerPC. Wobei PowerPC auch in verschiedenen Formen, wer sich da so ein klein bisschen auskennt, weiß ja, PowerPC ist bei weitem nicht gleich PowerPC. Die häufigste Verwendung von QEMU ist jedoch in der x86-Emulation auf x86. Jetzt befinden wir uns wieder auf exakt der gleichen Hardware. Sprich, die virtuellen Maschinen verwenden die gleichen Instruktionen wie der Host. Da ist in dem Fall dann keine Emulation notwendig und eher im Gegenteil ist es in diesem Fall sogar möglich, Hardware-Virtualisierung zu nutzen. Hardware-Virtualisierung wäre jetzt nochmal ein Bereich für einen komplett eigenen Vortrag, deshalb nur ganz kurz, was Hardware-Virtualisierung bedeutet. Diese NAT-Aufgaben, dieses Mapping von Anfragen aus verschiedenen virtuellen Maschinen und das Schicken der Antworten an die gleichen, an die Anfragesteller. Die Aufgabe, die normalerweise ein Typ 1 oder Typ 2 Hypervisor in Verbindung mit dem Betriebssystem übernimmt, ist eine Aufgabe, die mit verstärktem Aufkommen der Virtualisierung immer mehr in Hardware überführt worden ist. Sprich, es gibt seit vielen Jahren auch Direktprozessoren, die diesen Wechsel zwischen den verschiedenen Anfragestellern in Hardware unterstützen und das Ganze somit sehr, sehr viel performanter als im reinen Softwarebetrieb ermöglichen. Und QEMU ist einer der Emulatoren bzw. Hypervisor, die auf diese Hardware-Features zugreifen können. Verfügbar ist er, wie bereits gesagt, in den meisten Fällen verwendet auf Linux, aber verfügbar auch auf BSD, Windows, Macintosh und im Grunde auf jeglichem anderen Betriebssystem, auf dem man bereit ist, sich die Arbeit zu machen, das Ganze selbst zu kompilieren. Über diese reine Emulation und Virtualisierung hinaus verfügt QEMU auch noch über einen gewissen Satz an paravirtualisierter Hardware. Paravirtualisierung hatten wir ja eben schon mal kurz behandelt, wenn man das gesamte Betriebssystem paravirtualisiert betreibt. Paravirtualisierte Hardware in diesem Fall bedeutet, dass für diese virtuelle Hardware eine Paravirtualisierung, sprich die statische Anpassung, schon vom Hersteller vorgenommen ist, was ermöglicht, dass bestimmte Hardware, wie zum Beispiel Netzwerkinterfaces, Diskspeicher und Grafik deutlich mit dem Vorteil der Paravirtualisierung, sprich deutlicher Performanzsteigerung betrieben werden kann, ohne dass das gesamte Betriebssystem angepasst werden muss. Es sind einzig und allein die Treiber für diese paravirtualisierte Hardware, die in dem Gastbetriebssystem installiert werden müssen. Ansonsten kann man jegliches beliebiges, unangepasstes Gastbetriebssystem, wie auch immer man es haben möchte, betreiben. In exakt die andere Richtung ermöglicht QEMU es zudem auch einer virtuellen Maschine direkten Zugriff auf physikalische Geräte zu ermöglichen. Zum Beispiel in diesem Fall könnte man einer virtuellen Maschine, die hier laufen würde, den direkten Zugriff auf SATA-Ebene, auf diese Festplatte oder direkten auf PCI-Express-Ebene den Zugriff auf diese Grafikkarte ermöglichen. Was in bestimmten Fällen, gerade wenn es auf Performance angeht, nochmal deutliche Möglichkeiten eröffnet gegenüber der Virtualisierung. Wenn man allerdings in dem rein virtualisierten Rahmen bleiben möchte, bringt QEMU auch noch ein eigenes Image-Format mit, das sowohl mitwachsend ist, als auch Snapshots unterstützt, sodass man mehrere Versionen des Speichers ablegen kann und alte Versionen jederzeit wiederherstellen kann. Allgemein liegt QEMU großteils unter GPL, sprich der Kern von QEMU liegt unter GPL, Einige der Treiber für die parametrisierte Hardware im Speziellen liegen unter anderen Lizenzen. In dem Tandem mit Qemo zusammen wurde ja bereits KVM erwähnt. Und KVM steht für Kernel-Based Virtual Machine. Das ist ein Virtualisierungsinterface im Linux-Kernel. Jetzt merkt man nämlich auch, warum Qemo in Verbindung mit KVM primär auf Linux verwendet wird, da KVM nicht auf allen der Betriebssysteme zur Verfügung steht, auf denen Qemo zur Verfügung steht. Allerdings ist KVM in der Form der Bestandteil, der Qemo auf einem Linux-System ermöglicht, die Hardware-Virtualisierung zu nutzen. Und Qemo ohne Hardware-Virtualisierung im reinen Emulationsbetrieb ist nicht sehr performant. In Kombination mit der Hardware-Virtualisierung von x86 auf x86 erreicht Qemo mit KVM jedoch quasi native Performance. Sprich, bei normalen Operationen, zum Beispiel auf dem Prozessor, ist eine Performance von 95% von dem, wenn man das Betriebssystem der virtuellen Maschine direkt auf der Hardware betreiben würde, durchaus erreichbar. KVM besteht dabei aus Qemo als Hypervisor, der die Fähigkeiten dem Gastbetriebssystem zur Verfügung stellt, einem Kernel-Modul, an das Qemo die Anfragen stellen kann, weil Qemo als Typ-2-Hypervisor, der im User-Space läuft, kann dieser ja nicht die Anfragen selbst an die Hardware weiterleiten und hat selber gar keinen Hardware-Zugriff. Um das Ganze performant zu gestalten, wird über ein Kernel-Modul Qemo direkt effiziente Möglichkeiten, das Betriebssystem anzufragen, zur Verfügung gestellt, die so im normalen Betriebssystem nicht vorhanden wären. Das ist das User-Space-Interface, das Qemo zur Verfügung gestellt wird. Kernel-Based Virtual Machines sorgt damit dafür, dass ein Standard-Linux-Kernel um Hypervisor-Fähigkeiten erweitert wird und ist seit Version 2.6.2.0, also schon einigen Jahren Mainstream im Linux-Kernel und somit, ob man es gerade aktiviert hat oder nicht, auf eigentlich jedem Linux-System, wenn irgendjemand von euch gerade einen Linux-Laptop oder ähnliches rausholen würde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass KVM bereits dort verfügbar ist und mit der Standardinstallation auch installiert wurde. Kernel-Based Virtual Machines steht momentan weitestgehend unter LGPL. Wie jedoch schon aufgeführt, besteht es ja aus vielen verschiedenen Komponenten und liegt damit teilweise unter anderen. Und stellt über libvirt auch ein zentrales Virtualisierungsframework zur Verfügung, worüber ein Interface zwischen verschiedenen Hypervisor-Technologien und verschiedenen Management- bzw. Administrationstools hergestellt wird. Aber auf libvirt werde ich im Anschluss nochmal etwas genauer eingehen. Um das Ganze nochmal etwas grafisch darzustellen, haben wir hier jetzt ganz grob wieder unsere Schichten, die wir bereits bei den Typ 1 und Typ 2 Hypervisoren haben. Wir haben die tatsächliche Hardware, auf die der Linux-Kernel unseres Host-Betriebssystems direkt über die Treiber zugreifen kann, und haben in dem Linux-Kernel unser Kernel-Modul, das in den User-Space an Qemo bzw. den KVM-Gast die effiziente Programmierschnittstelle zur Verfügung stellt, worüber diese ihre Anfragen an das Betriebssystem und damit indirekt an die Hardware stellen können. Ja, Linux ist jetzt ein Betriebssystem, was man relativ weit verwenden kann. Und um das mal ein klein wenig zu virtualisieren, habe ich zwei der Plattformen, auf denen Linux und KVM in Verbindung mit Qemo zur Verfügung ist, einmal nebeneinander gestellt. Und ja, aus Sicht einer virtuellen Maschine ist dieses kleine Mini-IT-Export und dieser IBM-Mainframe für mehrere Millionen ziemlich exakt gleich. Sie stellen unterschiedlich viel Leistung zur Verfügung, aber eine virtuelle Maschine, die man auf diesem kleinen Mainboard ausführen kann, könnte man, auch mit der bereits angesprochenen Live-Migration, jederzeit auf diesen Mainframe verschieben. Und insofern die virtuelle Maschine klein genug auf diesem Mainframe war, könnte man auch jederzeit eine virtuelle Maschine von diesem Mainframe auf dieses kleine Mainboard verschieben. Dann würde sich die virtuelle Maschine zwar vielleicht etwas wundern, wo die ganze Leistung hin ist, aber möglich wäre es. Das war Qemo und KVM als grobe Vorstellung. Jetzt hatten wir aber noch so eine dritte Abkürzung beim Bunde. Was war das doch gleich? Richtig, genau, ZFS. Das eierlegende Wollmilchdateisystem. Ja, normalerweise ist es eine eierlegende Wollmilchsau, aber eine Sau können wir in unserem Server nicht gebrauchen, die macht nur Unfug. Ein Dateisystem können wir allerdings durchaus gebrauchen, denn wenn wir viele virtuelle Maschinen haben, potenziell, müssen wir die auch irgendwie abspeichern und entsprechend dem Hypervisor zur Verfügung stellen. ZFS ist ein Dateisystem, das ist immer mal wieder im Rechenzentrum oder allgemein immer wieder mal, irgendwer redet immer wieder mal davon. Und ZFS steht erstmal für Zettabyte File System. Und da ist ein kleiner Fehler in der Folie. Was ein Zettabyte ist, das sind 2 hoch 128 Bytes. Und der kleine Fehler, der mir unterlaufen ist, CB-Bytes sind ja 2% mehr als Petabyte. Und eigentlich müsste hier noch 265 mal 4 Billionen stehen. Oder wie es ein Techniker aus dem ZFS-Projekt mal ausgedrückt hatte, die Energie, die es benötigen würde, um einen Zettabyte an Daten zu schreiben, ist ein Vielfaches der Energie, die es bräuchte, um sämtliche Ozeane dieser Welt zu verdampfen. Also unwahrscheinlich, dass wir das zu unserer Lebzeit erreichen werden. Die Menschheit irgendwann vielleicht mal, aber in der gesamten Geschichte der Menschheit ist nicht mal ein Bruchteil eines Zettabytes auf der gesamten Welt überhaupt an Daten geschrieben worden. Ein einziges ZFS-Dateisystem wäre jedoch in der Lage, dies zu speichern. Sprich, wir können alle Daten, die die Menschheit bisher in ihrer gesamten Geschichte erzeugt hat, auf einem einzigen ZFS-Dateisystem ablegen. Wenn wir die alle Daten noch hätten. Dabei ist ZFS allerdings auch noch ein relativ junges Dateisystem. Die erste veröffentlichte Version ist aus dem Jahre 2006. Es gab vorher natürlich einige Entwicklungsversionen, aber das war die erste ausgelieferte Version. Damals noch von Sun, bevor Sun von Oracle aufgekauft wurde. Es wurde in den Open Solaris und allgemein in Solaris auch Serverbetriebssystemen von Sun zur Verfügung gestellt, gerade als Möglichkeit, mit großen Speichermengen im Enterprise Storage Bereich umzugehen, weil bekannte Dateisysteme wie die verschiedenen EXT-Versionen oder NTFS im Windows-Bereich in den Use Cases, die Sun gerade mit ihren großen Datenbanken am Abdecken waren, häufig an ihre Grenzen stoßen waren. Wurde ursprünglich von Sun, wie das meiste, was Sun gemacht hat, auch in Open Source veröffentlicht. 2010 wurde Sun, 4 Jahre nach der Erstveröffentlichung von ZFS, jedoch von Oracle aufgekauft. Und wie Oracle es mit den meisten Projekten von Sun gemacht hat, hat Oracle auch ZFS unter Closed Source gelegt. Was dazu geführt hatte, dass es viele Projekte gab, die ZFS weiterverwenden wollten und entsprechend Community-Weiterentwicklung von der letzten Open-Source-Version von ZFS begonnen haben. Das waren erstmal eine sehr große Zahl von Projekten, quasi jede kleinere Usergruppe, die irgendwie was mit ZFS am Hut hatte, dachte sich, yay, und wir machen jetzt die tolle Weiterentwicklung. Über die Zeit hinweg sind allerdings die meisten dieser Projekte unter dem Open-ZFS-Projekt zusammengefügt worden. OpenZFS bietet dabei kompilierte Versionen für Linux, Macintosh, mittlerweile experimentell auch Windows und sämtliche BSD-Derivate zur Verfügung. Und somit über diese weite Abdeckung hat OpenZFS es geschafft, die meisten kleineren Projekte unter ihrem Hut zu vereinen. Sind mittlerweile auch fast feature-kompatibel mit den aktuellen Versionen, die Oracle entwickelt hat. Sprich, da Oracle wegen bestimmten Lizenzbedingungen, die noch aus den alten ZFS-Zeiten stammen, noch immer alle Features und Changelogs veröffentlichen muss, werden diese Features mit etwas Zeitversatz meistens von der OpenZFS-Community in einem bestimmten Zeitabstand auch entsprechend nachentwickelt. Und solange man keine Features verwendet, darauf werde ich später nochmal eingehen, die in OpenZFS noch nicht implementiert sind, kann man auch Dateisysteme mit allen ZFS-Entwicklungen gleichermaßen verwenden. Und nur weil man mit zum Beispiel OpenZFS ein Dateisystem angelegt hat, kann man es auch mit einem Oracle ZFS weiterhin komplett ohne Einschränkungen verwenden. Ja, das war jetzt relativ viel Geschichtliches, aber ZFS, warum soll man das verwenden? X4 ist in jedem Linux drin, klick, klick, bei der Installation Dateisystem angelegt, fertig. Ja, aber ZFS bringt im Gegensatz dazu einige Features mit, die die meisten weitverbreiteten Dateisysteme, auch das neu aufkommende B3FS oder wie auch immer man es jetzt aussprechen mag, nicht abdecken. von Hause aus ist ZFS ein Copy-and-Write-Dateisystem, was Snapshots mitbringt. Sprich, man kann jederzeit in einem ZFS-Dateisystem sagen, mach jetzt einen Snapshot und das verbraucht zu diesem Zeitpunkt auch noch immer noch kein einziges Byte. Erst wenn sich Daten verändern, wenn sich ein Byte ändert, wird ein Byte als Veränderung von dem letzten Snapshot gespeichert. Sprich, wenn wir einen Snapshot machen, werden nicht alle Daten genommen und einmal in die Ecke gelegt, sondern quasi ab einem Snapshot werden nur noch die Deltas, die sich verändern, gespeichert. Sprich, wir können, solange sich keine Daten ändern, beliebig viele Snapshots anlegen und Snapshots belegen immer nur so viel Platz, wie sich seitdem Snapshots an Daten verändert haben. Somit ist es relativ leicht möglich, eine relativ weite Historie über Daten, die auf dem Dateisystem gelegen haben, anzulegen, was zwar kein Backup ersetzt, aber ein relativ komfortables Feature mitbringt, um in frühere Versionen von Dateien zurückzugehen. Das war jetzt nach oben hin. Nach unten hin bringt ZFS allerdings auch noch von Hause aus ein komplettes Software-Rate-System mit. Sprich, man muss nicht mehr anfangen, mit dem einen Tool eine Software-Rate über die Festplatten anzulegen, das dann als Block-Device freizugeben und dann ein Dateisystem draufzulegen und dann mit irgendeinem anderen Tool auf das Dateisystem Snapshots draufzulegen. ZFS bietet das alles in komplett einem Paket. ZFS kann direkt mit der Hardware reden und bietet nach oben hin alle möglichen Administrationsfeatures, wie auch zusätzlich noch einen Logical Volume Manager. Sprich, man ist nicht darauf festgenagelt, aus einem gewissen Datensatz, den man mit ZFS angelegt hat, zum Beispiel 2-3 Festplatten, die man in eine Software Rate gepackt hat. Man muss diese nicht als ein Volume verwenden, sondern kann mit einem Logical Volume Manager beliebig viele, auch ineinander geschachtelte Dateisysteme jederzeit auf einem gewissen Maß an Speicher, den man zur Verfügung hat, anlegen und jederzeit auch laufend verändern. Zudem ist alles an Daten, was auf einem ZFS-Dateisystem abgelegt wird, komplett gecheckt. Jedes einzelne Byte. Über jeden Block, der abgelegt wird, wird eine Checksum abgelegt, was es ermöglicht, diese Checksum zu überprüfen, was bei ZFS auch bei jedem einzelnen Lesevorgang passiert. Sprich, wir haben eine beliebige Datei auf einem ZFS-Dateisystem abgelegt, lesen diese zu einem späteren Zeitpunkt und während wir diese Datei lesen, werden auch die Checksum mitgelesen und von ZFS überprüft. Sprich, wenn auch nur ein einzelnes Bit auf unserer Festplatte aufgrund von einem Defekt oder irgendwelchen Einflüssen umgekippt ist, wird das erkannt und gerade wenn wir einen RAID betreiben, ist ZFS bis zu einer sehr hohen Rate an Datenkorruption noch in der Möglichkeit, diese Fehler sogar zu korrigieren. Und während ein klassisches Dateisystem uns Murks-Daten geliefert hätte, ist ZFS nicht nur in der Lage, im laufenden Betrieb uns zu sagen, hey, die Datei, die du gerade liest, die hat einen Fehler, sondern ist in den meisten Fällen sogar noch in der Lage, diesen Fehler im laufenden Betrieb zu korrigieren. Und alles, was wir von dem Fehler mitbekommen, ist eine kleine 1 in irgendeinem Log. Da ist ein kleiner Fehler aufgetreten, den habe ich korrigiert. Das ist ein Feature, was gerade sehr wichtig war in der ursprünglichen Entwicklung von ZFS, um große Datenbanken drauf abzulegen. Kann man sich vorstellen, wenn in irgendwelchen firmenwichtigen Datenbanken von irgendwelchen Banken oder irgendwas irgendwelche Bits umfallen würden, okay, vielleicht hat man danach mehr Geld auf dem Konto, aber vielleicht auch weniger. Wäre auf jeden Fall nicht so praktisch. Auch ist es möglich, eine Komprimierung direkt zu aktivieren in ZFS, sodass alle Daten, die man speichert, komprimiert werden. Wenn man sehr komprimierbare Daten hat, kann man damit einiges an Platz einsparen. Wenn nicht, dann ist es natürlich verschwendete Rechenzeit. Das müsste man entsprechend einschätzen.
Ich kann eine Frage stellen.
Ja.
Wie ist die Performance bei diesen Checksumming-Komprimierungen und so weiter?
Das ist ein Overhead, den kann man, also es ist ein Performance-Overhead, der in der Lese- und Schreibperformance kaum auffällig ist. ZFS verbraucht jedoch mehr CPU-Rechenzeit als vergleichbare Dateisysteme, die kein Checksumming vornehmen. Das ist im Allgemeinen, als Faustregel kann man sagen, so ein 5-10% Performance-Overhead gegenüber einem Nicht-Checksumming-Dateisystem. Da es bestimmte Hash-Verfahren, die auch zum Einsatz kommen, gibt, die sehr stark von Hardware-Beschleunigung profitieren. Ähnlich ist es auch bei der Komprimierung, denn auch wenn Dateisysteme wie NTFS auf Windows auch eine gewisse Dateisystemkomprimierung mit sich bringen, hat man bei ZFS noch deutlich weitreichender Möglichkeiten, da von Hause aus zwar ZFS einen bestimmten Komprimierungsalgorithmus wählt, allerdings eine Vielzahl an Komprimierungsmöglich-Algorithmen mit entweder höherer Performance, also höherer Komprimierungsperformance oder aber höherer Geschwindigkeit zur Verfügung stehen, sodass man nicht einfach nur die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte jetzt komprimieren oder ich möchte nicht komprimieren, sondern entsprechend dem Use Case auch einen passenden Algorithmus auswählen kann. Und das kann man auch, kann man dann unterscheiden, zum Beispiel, ich habe bestimmte Textdateien, die komprimieren sich mit dem Algorithmus besser als mit dem anderen, dann verwende ich den dahin, verwende ich den, oder ich habe ein anderes ZFS-Dateisystem, da schreibe ich Daten drauf, irgendwelche Videodateien, die eh schon komprimiert sind, die lassen sich nicht weiter komprimieren, also schalte ich die Komprimierung hier aus. Ähnlich verhält sich es auch mittlerweile mit Verschlüsselung und Deduplizierung. Sprich, wir können auch mittlerweile komplette ZFS-Dateisysteme komplett verschlüsseln. Das ist jetzt auch nichts mehr, wo wir irgendein CryptFS oder sonst irgendwas verwenden müssen, sondern ist auch alles was ebenfalls mit von ZFS verwendet wird, sodass wir wieder eine weitere Komponente aus unserem Software-Stack, den wir sonst teilweise unter Linux brauchen, um Dateisysteme so zu betreiben, wie wir es wollen, streichen können. Deduplizierung schaut auf Block-Ebene. Also Dateien, die man schreibt, werden auf einem Dateisystem ja immer in Blöcke bestimmter Größe unterteilt, die dann mit Pointern versehen abgelegt werden. Und Deduplizierung sorgt dafür, dass Blöcke, die auf das Dateisystem geschrieben werden, verglichen werden. Und wenn zwei Blöcke identisch sind, wird er nur einmal geschrieben und es werden zwei Pointer auf den gleichen Block gesetzt. Wenn wir also sehr wiederholende Daten haben, die sehr, sehr, sehr ähnlich sind bzw. identisch sind, können wir einiges an Platz sparen, indem wir die Daten nur einmal speichern. Und das funktioniert nicht auf Dateiebene, sondern tatsächlich auf Blockebene, sprich in den meisten Fällen auf Größen von 496 Kilobyte, sprich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was Identisches finden, ist deutlich höher, als wenn wir das nur auf reiner Dateiebene machen würden. Im Vergleich zu der Komprimierung oder unter dem Checksumming bringt Deduplizierung allerdings einen größeren Performance-Verlust mit sich, weshalb man da sehr stark abwägen sollte, ob es einem den gesparten Speicherplatz wert ist. Zusätzlich zu dem Speicherplatz, den man bei ZFS verwendet, um tatsächlich die Daten abzulegen, ist es bei ZFS auch noch möglich, ein Multilevel-Caching einzuführen. Ein gewisses Caching hat man ja bei jedem Dateisystem, sprich die am häufigsten verwendeten Dateien oder Blöcke werden in freiem Arbeitsspeicher abgelegt. Das ist bei jedem Dateisystem soweit Standard. Was bei ZFS hierbei unterschiedlich ist, ist, dass nicht nur die Blöcke, die auf den Datenträgern liegen, gecheckt sind. Bei ZFS ist auch jeder einzelne Block, der im Arbeitsspeicher abgelegt wird, als schneller Cache, ist ebenfalls nochmal gecheckt. Und auch wenn Dateien aus dem Arbeitsspeicher ausgeliefert werden, wird zuerst einmal die Integrität überprüft. Sprich, auch durch Bitflips im Arbeitsspeicher ist es nicht möglich, fehlerhafte Dateien mit ZFS auszuliefern. Das ist jetzt noch nichts mit Multilevel. Was das Multilevel-Cache bei ZFS noch bedeutet, ist, dass man zwischen dem Arbeitsspeicher und dem tatsächlichen Speichermedium, in den meisten Fällen Festplatten in einem RAID, noch weitere Ebenen des Caching einführen kann, zum Beispiel schnelle SSDs, in denen alles das abgelegt wird, wofür im Arbeitsspeicher kein Platz mehr ist, sodass man den extrem schnellen Arbeitsspeicher hat, die noch immer schnellen SSDs und erst ganz als letzte Schicht die relativ langsamen Festplatten und somit nochmal je nach Workload, wenn man sehr viel gleiche Daten liest, was im Virtualisierungsbetrieb ja durchaus der Fall ist, wir werden immer wieder die gleichen Dateien von Betriebssystemen oder den entsprechenden Services, die wir betreiben, lesen, kann man dafür sorgen, dass selbst wenn der Arbeitsspeicher nur klein bemessen ist, noch auf einer zum Beispiel einfachen 60 GB SSD oder so noch relativ viel Platz ist, sodass wir seltener auf die tatsächlichen drehenden Festplatten zugreifen müssen. Alle dieser Features, die ich gerade aufgezählt habe, die by the way in etwa so ein kleiner Ausschnitt aus der so großen Feature-Liste von ZFS ist, lassen sich für jedes einzelne Dateisystem, das wir betreiben, einzeln aktivieren oder deaktivieren. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ZFS kommt mit einem Logical Volume Manager, sprich wir können auf einem ZFS-Pool, den wir angelegt haben, Pool ist dabei eine Zusammenfassung verschiedener physikalischer Speichermedien. Zum Beispiel diese zwei Festplatten könnte ich zu einem Mirror, sprich zu einem RAID 1 zusammenfügen und könnte darauf jetzt dann beliebig viele ineinander geschachtelte ZFS-Dateisysteme anlegen. und könnte für jedes einzelne entscheiden, welche Features angeschaltet sein sollen. Ich könnte einzeln Verschlüsselung, Deduplizierung, Komprimierung und alles an- oder ausschalten. Und auch alle anderen Features, die ZFS mit sich bringt. Sodass wir zum Beispiel Logdateien könnten wir dafür sorgen, die werden ja viel geschrieben, die sollen nicht im Cache landen, sprich für die deaktivieren wir den Level 2 Cache. Eben, die lassen sich aber gut komprimieren, sprich wir schalten einen effizienten Komprimierungsalgorithmus dafür an. Unsere virtuellen Maschinen sind nicht so gut komprimierbar, da wollen wir mehr die Performance, da schalten wir die Komprimierung aus. Und so kann man für jedes einzelne Dateisystem alle Features einzeln an- und ausschalten in einem ZFS-Pool. Auch bringt ZFS mit sich, dass man alle Änderungen, die man in einem ZFS-Pool machen kann, sondern in einem Dateisystem, okay, fast alle, im laufenden Betrieb machen kann. Ohne, das heißt jetzt nicht nur, dass man nicht den Host nicht nur für ausschalten muss, ohne dass man ein Dateisystem anmounten muss. Man kann im laufenden Betrieb sagen, hey, schalt jetzt mal Komprimierung an, schalt jetzt mal Verschlüsselung an, oder aber, was man auch machen kann, man kann im laufenden Betriebssystem ZFS sagen, hier, der Pool besteht gerade aus 2 1-Terabyte Festplatten. Ich habe hier 2 neue. Mach die mal zu einem Spiegel, füg die hinzu. Und dann ist im laufenden Betrieb aus dem 2-Terabyte Pool ein 4-Terabyte Pool geworden. Ohne dass man ein Dateisystem dafür auch nur für eine Sekunde anmounten müsste. Alles, fast alle Operationen kann man im laufenden Betrieb beim ZFS Pool durchführen. Es hat zwar teilweise dann einen gewissen Impact auf die Performance, wenn etwas im Hintergrund umgebaut werden muss, aber man muss nie eine Anwendung, die auf einem ZFS läuft, ausschalten, weil man das ZFS anmounten müsste. Und alle Tools, die man zur Verwaltung dabei braucht, werden bei ZFS auch von Hause aus mitgeliefert. Wenn man die Man-Pages liest, die sind so circa 2.000-3.000 Zeilen für sowohl ZPool als auch ZFS, was die 2 Tools sind, mit denen man ZFS verwaltet. Das Ganze wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal live demonstrieren, indem ich aus den ganzen USB-Sticks, die ich jetzt hier dran habe, einen doppelten RAID 1 bauen wollte und da auch im laufenden Betrieb mal einfach einen rausziehen und einen neuen reinstecken und ZFS sagen, ersetzt den mal durch den. Das kann ich jetzt leider gerade nicht machen, allerdings, ja, tut mir leid.
Ja? Wie sieht das aus, wenn man jetzt, also ZFS hat einen Software-Rating drin?
Ja.
Wenn man jetzt einen Hardware-Rate-Controller hat, ist ja immer der Vorteil der Performance, weil der Rate-Controller das Ganze ausrechnet und nicht das CPU das macht.
Ja.
Wenn ich jetzt aber sage, dass ich sozusagen dem Hardware-Rate-Controller einfach nur die Festplatte und die nicht konfiguriere, kann man das dann auch mit ZFS machen? Oder ist es
ja
ein Vorteil, das über den Rate-Controller zu machen?
Bei dem, was du jetzt gerade meintest, würdest du den Rate-Controller ja im JBOD-Betrieb, also Just a Bunch of Disks, ja, genau, als Hostbus Adapter verwenden.
Aber dann hätte man wieder Performance einbußen in dem Sinne, weil der CPU sozusagen...
Ja, hätte man in der Theorie und vielleicht auf so einem Potato-Chip wie hier in einem Core Duo, aber in den meisten Fällen bei den aktuellen Hochleistungsprozessoren, die gerade im Serverbereich eingesetzt werden, ist es kein nennenswerter Performance-Hit, solange die CPU von Hause aus groß genug dimensioniert ist. Da werde ich gleich, auf genau das, was du damit meintest, werde ich so ganz grob am Ende meines Vortrags auch nochmal eingehen. Ja, nachdem das Programm gerade noch einmal abgeschmiert ist, möchte ich jetzt dann auf den eigentlichen Kern des Vortrags eingehen, den ich eigentlich auch live demonstrieren wollte, jetzt leider allerdings nicht kann, und zwar den kompletten Aufbau des Software-Stacks. Das ist nämlich so einfach, dass man es eigentlich jetzt hier in einer halben Stunde hätte nebenbei machen können. Jetzt werde ich es auf der theoretischen Ebene erklären und jedem, der das möchte, kann ich im Anschluss oben, können wir es noch an einen der Tische setzen und ich kann die Befehle und alles, was notwendig ist, gerne einmal zeigen oder auch weitergeben. Der Software-Stack. Wir haben jetzt schon geredet über ZFS, QEMU und KVM. Das sind jetzt so 2 Teile. Im Allgemeinen besteht der gesamte Software-Stack jetzt aus. Da wir einen Typ 2 Hypervisor verwenden, brauchen wir ein Host-Betriebssystem. Sprich, wir brauchen ein Betriebssystem, ein beliebiges Linux, das wir direkt auf der Hardware ausführen. Darauf setzen wir einen Hypervisor, sprich QEMU, KVM. KVM hat jetzt hier keine Linie zum Betriebssystem, da es über ein Kernel-Modul direkt im Kernel und damit im Betriebssystem läuft. Als Dateisystem verwenden wir ZFS. Das ist alles, was im Kernel-Space zusammen mit einigen Monitoring-Tools läuft. Monitoring-Tools im Coin-Space daher, da viele Monitoring-Tools, die auf Hardware zugreifen, ebenfalls Zugriffsrechte direkt auf die Hardware benötigen. Und parallel dazu verlaufen die, Klammer auf, Para, Klammer zu, virtualisierte Hardware, die in den VMs zur Verfügung gestellt wird. Und ganz klar im User-Space befinden sich Admin-Werkzeuge, mit denen wir die gesamte Software, sowohl das Betriebssystem als auch die virtuellen Maschinen verwalten können. In wenigen Schritten kann man jetzt ein bereits fertig installiertes Betriebssystem in einen Virtualisierungshost verwandeln. Was ist der erste Schritt? Ein klein bisschen Vorbereitung. Wir behandeln im ersten Schritt, werden wir das System vorbereiten, primär das Betriebssystem. Und die Schritte, die man vornehmen sollte, ist, logisch, in erster Instanz das Betriebssystem zu installieren und auch zu aktualisieren. Gerade wenn man USB-Sticks oder CDs noch rumliegen hat, sind die selten auf dem neuesten Stand. Und damit alles reibungsvoll funktioniert, sollte man einfach einmal dran denken, einmal alle Pakete zu aktualisieren. Dann sollte man, selbst wenn man die Hardware schon sorgfältig ausgewählt hat, einmal die Verfügbarkeit von Hardware-Virtualisierung überprüfen. Sonst wundert man sich nämlich ganz schnell, wo die Performance, die man eigentlich haben wollte, hin ist. Warum man die Hardware-Verfügbarkeit nochmal prüfen sollte, selbst wenn man die Hardware schon mit entsprechenden Features ausgewählt hat, ist eine relativ einfache Sache. Die CPU mag Hardware-Virtualisierung unterstützen. Viele Mainboard-Hersteller sind jedoch selbst in der heutigen Zeit noch der Meinung, das braucht doch kein Mensch. Und schalten gewisse Features im BIOS ab oder auch im EFI, schalten sie weiterhin noch bestimmte Features ab und dann sitzt die CPU da, meint, ja, kann ich, mache ich, gerne. Und wenn das Betriebssystem allerdings über das BIOS anfragt, sagt das BIOS anstelle der CPU, nö, braucht man nicht. Weshalb man in dem Fall, wenn die Virtualisierung unter Intel VTD, unter AMD V, woher die Vs wohl kommen, obwohl man die Hardware entsprechend gewählt hat, im Betriebssystem nicht verfügbar ist, sollte man entsprechend nochmal im BIOS oder EFI nachschauen und entsprechende Features aktivieren. Hilfreich ist dabei der LSCPU-Command, der sämtliche Eigenschaften einer CPU ausgibt, unter anderem, ob sie Virtualisierung unterstützt. Ebenfalls, so auch in den virtuellen Maschinen, aber primär auf dem Host, empfiehlt es sich, automatische Sicherheitsupdates zu installieren, zu aktivieren. Darauf werde ich, sobald das Ganze eingerichtet ist, nochmal eingehen, man eigentlich den Host später nicht mehr anfassen möchte. Auf den virtuellen Maschinen, in denen man seine Projekte betreibt, die fasst man vielleicht regelmäßig mal an und macht da Wartungsarbeiten, aber den Host, den möchte man eigentlich später wie Infrastruktur einfach am Laufen haben. Er soll seine Aufgabe tun. Zu tun haben möchte man eigentlich nur mit den virtuellen Maschinen, die da drauf liegen. Ebenfalls, wenn man ihn als Infrastruktur betrachtet, sollte man Härtung, je nach dem eigenen Anspruch, dem eigenen Paranoia-Level betreiben, weil, ja, wenn ein Angreifer, ein potenzieller, den Host übernehmen würde, hätte er Zugriff auf alles, was auf seinem Host liegt und Zugriff auf jegliche der virtuellen Maschinen. Wenn wir das System dann installiert und entsprechend vorbereitet haben, können wir uns nun schon direkt dem Hypervisor zuwenden. Sprich, QEMU und KVM. Das ist auch sehr einfach installiert, denn es gibt ein einzelnes Kernpaket, in dem alles, was wir brauchen, vorhanden ist. Das ist in den meisten Linux-Distributionen, nennt sich das QEMU KVM. KVM, wie ja bereits gesagt, ist seit 2.6 bereits Bestandteil des Linux-Kernels, sprich, das müssen wir so oder so nicht mehr von Hand installieren. QEMU KVM bringt jetzt alle Komponenten mit, die QEMU benötigt, um in Verbindung mit Hardware-Virtualisierung virtuelle Maschinen betreiben zu können. Das entsprechende User-Space-Modul, was den Zugriff auf KVM im Kernel ermöglicht, ist, sobald das Ganze installiert ist, unter dev-KVM anzutreffen. Über das Vorhandensein von dev-KVM oder entsprechend das KVM-Kernel-Modul kann man überprüfen, ob die Installation entsprechend funktioniert hat. Dieses QEMU-KVM-Paket ist im Kern alles, was wir brauchen. Es gibt jedoch noch weitere QEMU- und KVM-Pakete, die in gewissen Fällen sinnvoll sein können. Die optionalen Pakete sind im Wesentlichen die QEMU-System gefolgt von einer bestimmten Systemarchitektur-Pakete. Das sind Pakete, die man installieren muss, wenn man QEMU als Emulator, wie er ursprünglich gedacht war, verwenden möchte. Es gibt dann zum Beispiel QEMU-System PowerPC, Quemo-System, MIPS und jegliche Architektur, die entsprechend von Quemo unterstützt wird. Ebenfalls, wenn man Quemo alleinstehend ohne KVM betreiben möchte, muss man Quemo einzeln installieren, da über Quemo KVM nur die Möglichkeit installiert wird, Quemo in Verbindung mit KVM zu verwenden. Gerade die Quemo-Systempakete, die die verschiedenen Emulatoren für die verschiedenen Architekturen mitbringen, sind in vielen Betriebssystemen nur über die extra Repositories verfügbar, da die meisten, zumindest die Hersteller wie Red Hat, also von CentOS und Red Hat Enterprise Linux, ihr Hauptgeschäftsfeld in der Virtualisierung mit KVM sehen, da das, wie bereits eingangs erwähnt, die häufigste Form ist und dieser Emulatorbetrieb was ist, was im Enterprise-Umfeld selten eingesetzt wird und entsprechend nicht in den Main-Repositories, die vom Hersteller supported werden, direkt verfügbar ist, aber über die entsprechend erweiterten Pakete, wenn man es zu Hause verwenden möchte, zur Verfügung steht. So, jetzt wären wir an sich auch schon in der Lage, fast schon, virtuelle Maschinen zu erstellen. Da wir doch gesagt haben, ZFS ist so was ganz Tolles, was ich euch auch gerne gezeigt hätte, müssen wir ZFS an dieser Stelle noch installieren. Seid bei Ubuntu, das ist so ein Sonderfall unter den, unter den Linuxen momentan. Insofern, dass es seit 16.4 ZFS in den Universe-Repositories zur Verfügung stellt. Sprich, da muss man gar nichts Erweitertes machen, sondern im Grunde einfach nur apt-get, install, ZFS, fertig, alles getan. Auf anderen Betriebssystemen muss man im Grunde auch nur einen Schritt mehr machen. Man muss die OpenZFS-Repositories hinzufügen und kann auch dann fertige Pakete für beinahe alle üblichen Linux-Distributionen installieren. Die einzige Entscheidung, die man treffen muss, ist zwischen DKMS und KMOD. Das sind zwei verschiedene im Linux-Kernel vorhandene Möglichkeiten, um Kernel-Erweiterungen zu betreiben. Eine sehr vereinfachte Darstellung ist, dass bei DKMS für jede auf einem System vorhandene Kernel-Version die Pakete selbst kompiliert werden, während man bei KMOD vorkompilierte Pakete verwenden kann. Im Default wird ZFS mit DKMS ausgeliefert, sodass alle ZFS-Module auf einem System kompiliert werden, um die maximale Kompatibilität mit allem, was an Geräten so vorhanden ist, sicherzustellen. Diese Kompilierung verbraucht jedoch bei jedem einzelnen Update relativ viel Zeit, weshalb man ausprobieren kann, ob man mit den vorkompilierten KMOD-Modulen auskommt. Und wenn die eigene Hardware damit gut zusammenläuft, kann man sich damit beim Update-Vorgang einiges an Zeit sparen. Beim ersten Betrieb muss ZFS als Kernel-Modul dann noch aktiviert werden. Das ist aber auch dann nur ein einfaches Load auf ZFS und dann ist das alles verfügbar. Und man kann ZFS nutzen, indem man auf der vorhandenen Hardware zunächst einen Pool anlegt, sprich, sei es jetzt mit RAID-Funktionalität oder einfach nur eine einzelne Festplatte, man legt einen gewissen ZFS-Pool an. Dabei sollte man sich auch schon so grob sicher sein, welche Features man verwenden möchte und legt darauf dann die entsprechenden Dateisysteme an und kann an dieser Stelle auch schon anfangen, virtuelle Maschinen auf einem für virtuelle Maschinen die entsprechenden virtuellen Festplatten anzulegen, um bestimmte Größen festzulegen. Jetzt brauchen wir nur noch Admin- und Monitoring-Tools. Admin-Tools, um den direkten Betrieb der virtuellen Maschinen zu konfigurieren und Monitoring-Tools, um im Zweifelsfall nachschauen zu können, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Der Kern der Admin-Tools stellt dabei, wie bereits bei Quemo und KVM erwähnt, libvirt dar als Schnittstelle zwischen KVM als Zeitbeweiser und was auch immer wir als Admin-Tools obendrauf verwenden wollen. Häufig verwendet wird dabei WirtManager, das ist ein in GTK geschriebenes GUI-Tool. Alternativ dazu kann man allerdings OWirt, das ist ein Web-Tool, GNOME Boxes, OpenStack oder ähnliche obendrauf liegende Tools verwenden. Wirsch ist für die Kommandozeile bevorzugen. Ist allerdings selten notwendig, da man WirtManager nicht mal auf dem Host installieren muss, sondern auf einem beliebigen Client und sich übers Netzwerk auf dem Virtualisierungshost verbinden kann. Zusätzlich dann noch eine beliebige Mischung aus den Tops, die man haben möchte, sei es jetzt Hardtop, IOTop, IFTop oder was es da nicht noch alles gibt, also Prozessorauslastung, Disk-Auslastung oder Netzwerkauslastung. Cockpit ist eine KVM-unterstützende browserbasierte Admin-Umgebung, LM-Sensors und Smartphone-Tools, um Hardware monitoren zu können und ansonsten alles das, was noch den eigenen Vorlieben entspricht. Jetzt könnten wir auch schon direkt virtuelle Maschinen erstellen, müssen dafür eine Storage-Pool noch erstellen. Storage-Pools sind Speichereinheiten, die nicht lokal gegeben sein müssen, die für virtuelle Maschinen zur Verfügung gestellt werden. Die können auch über iSCSI, SAN oder was auch immer man gerade haben möchte, zur Verfügung gestellt werden. KVM-Pools sind dabei ungleich den ZFS-Pools. Man kann zwar einen KVM-Pool auf einem Dateisystem auf einem ZFS-Pool erstellen, aber das ist nicht, auch wenn es beides Pools heißt, nicht automatisch austauschbar, verwendbar. Netzwerk kann man auf verschiedene Art und Weisen konfigurieren. Entweder man bereitet vorher ein Bridge-Interface vor, worüber bestimmte Geräte zusammengeschlossen werden, oder man schaltet über eine virtuelle MAC-Adresse eine virtuelle Maschine direkt auf eine physikalische Netzwerkkarte und kann damit direkt, als wäre man ein physikalisches Gerät, am Netzwerkverkehr teilnehmen. Ja, jetzt könnte man direkt ein Keyboard-Warrior werden und virtuelle Maschinen erstellen oder sich durch ein Command-Line-Interface oder GUI durchklicken. Das ist ab dieser Stelle nicht mehr komplizierter, als in einem VMware-Player eine virtuelle Maschine zu erstellen. Ja, wenn das dann läuft, müssen wir es noch betreiben. Und da gibt es einige Sachen, die man bedenken sollte. Zum einen den Boot und Shutdown des Hosts. Dabei kann man konfigurieren, dass virtuelle Maschinen beim Runterfahren des Hosts gespeichert werden in ihrem Zustand und beim Boot wiederhergestellt werden. Snapshots sollte man nach Möglichkeit automatisieren, sodass man zum Beispiel jeden Tag einen Snapshot von allen virtuellen Maschinen anlegt und wenn es einen Fehler zum Beispiel beim Update oder so gegeben hat, auf einen früheren Zeitpunkt zurückgehen kann, ohne zu viel Daten oder Arbeit, die in der Zeit angefallen ist, zu verlieren. Updates sollte man sowohl auf dem Host als auch in den virtuellen Maschinen entsprechend managen und Hardwareänderungen sollte man vorher gut durchüberlegen, bevor man Hardwareänderungen sowohl am Host als auch an der virtuellen Hardware von virtuellen Maschinen durchführt. Fürs Troubleshooting haben wir nach Möglichkeit bereits frühzeitig Tools installiert, um sowohl Hardware- als auch Softwarefehler analysieren zu können, damit wir nicht möglichst auch ein Backlog an Logs haben, wo wir nachschauen können, wo Fehler herkommen, wenn denn dann welche auftreten und nicht erst in dem Fall, es funktioniert gar nichts mehr, was mache ich denn jetzt? Von daher ist es gut, zwar Fehler nicht herbeizusehen, aber zumindest vorher Probleme, die auftreten können, zu bedenken und eine gewisse und so viel wie man kann von vornherein dabei abzudecken, zum Beispiel Snapshots, aber auch Backups anzulegen, sodass man selbst wenn der Datenträger, auf dem diese wunderschönen Snapshots sind, abbrennen würde, man auch immer irgendwo Backups hat, aus denen man seine Arbeit wiederherstellen kann. Das ist auch bei virtuellen Servern durchaus zu beachten. Vereinfacht wird der Totalausfall, wenn man den Host so generisch wie möglich hält, sprich keine ganz spezielle Hardware zu verwenden und virtuelle Maschinen auf die exakte Hardware zuzuschneidern, sondern alles so austauschbar wie möglich zu halten. Da kann man, selbst wenn die ganze Kiste von einem Tag auf den anderen nicht mehr möchte, muss man nicht exakt die gleiche Hardware nachkaufen, sondern kauft irgendwas, was man gerade zur Verfügung hat und kann sich entsprechend darauf migrieren. Sollte man das jetzt betreiben wollen zu Hause, vielleicht der eine oder andere, auch ohne Live-Demo von euch da jetzt Lust drauf haben, sollte man für den eigenen Server einige Sachen sich vorher überlegen. Fängt man das Ganze from scratch an und überlegt sich, was möchte ich, was für Hardware werde ich mir dafür besorgen? Oder wird man zu Frankenstein und sagt sich, den Rechner habe ich noch, die brauche ich nicht mehr. Da ziehe ich die Festplatte raus, da ziehe ich das raus und stecke das alles zusammen. So ein Frankenstein-Ansatz kann zum Rumexperimentieren erstmal ganz gut sein, da er sehr kostensparend ist. Aber wenn man es auf längere Zeit betreiben möchte, sollte man sich überlegen, in der Diskussion Anschaffungskosten versus Betriebskosten, eventuell doch stromsparende neue Hardware anzuschaffen, da, wie bereits erwähnt, ca. 10 oder 20 Watt Unterschied machen 50, 60, 70 Euro im Jahr, wenn man das durchgehend betreibt. Und selbst wenn man sich 20 Euro Ansparungskosten gespart hat und das mit 5 Watt mehr durchgehenden Verbrauch bezahlt, dann macht man spätestens nach 2 Jahren sehr schnell Verluste. Auch sollte man Bleeding Edge versus Stabilität abwägen. Man kann zwar in seinen virtuellen Maschinen das Neueste an Software, wie man möchte, verwenden, den Host sollte man jedoch mit möglichst stabiler, erprobter Software halten, da wenn der Host kaputt geht, sind plötzlich alle virtuellen Maschinen nicht mehr verfügbar. Abwägen kann man auch, primär auf die Hardware bezogen. Soll das jetzt was super Leises sein, was ich mir ins Schlafzimmer stellen kann? Soll das Leistung erbringen? Wie hoch ist mein Anspruch an die Verfügbarkeit? Soll das durchlaufen? Schalte ich das noch hin und wieder mal an? Das ist alles was, das muss man im Einzelfall sich vorher genau überlegen. Oder halt auf Zuwachs spielen, sodass man jetzt zum Beispiel ein Mainboard nimmt, wo man nur 8 GB Arbeitsspeicher reinsteckt, aber später noch deutlich erweitern kann. Ja, auf die letzten paar Minuten möchte ich jetzt noch einmal kurz auf die Feldstudie und ein paar Anekdoten von Lachen und Weinen von meinem ersten virtualisierten Server eingehen. Ich hatte ihn damals noch Woodbox getauft, da er ursprünglich mal, wie man hier auf dem Bild noch sehen kann, in einem Holzgehäuse steckte. Da steckte ein Mini-IT-Export drinne, damals noch so mit so einem kleinen AMD Quad-Core-APU, 15 Watt. Fing an mit 4 GB Arbeitsspeicher, mittlerweile läuft er mit 16. Ich hatte mal eine Festplatte drin, jetzt stecken 5 Festplatten mit fast 10 TB Speicher drin, von denen fast alles in einem NAS hängt. Aber 500 GB habe ich für Backups von meinen virtuellen Maschinen. Zusätzlich noch 2 SSDs, eine, wo die virtuellen Maschinen drauf liegen, damit im laufenden Betrieb die Festplatten nicht drehen müssen. Leise, Strom sparen. Und noch eine weitere SSD, wo das Betriebssystem aus exakt dem gleichen Grund drauf liegt. Zusätzlich noch so ein kleiner USB-Stick, der als kleiner Cache in meinem ZFS-Dateisystem dient. Und 3 Gigabit-Anschlüsse, weil ich den Server sowohl in der DMZ als auch in meinem normalen Netzwerk betreibe. Ja, mittlerweile sieht er dann auch ein bisschen anders aus. Ist in ein Standardgehäuse gewechselt, weil der Platz in dem Holzgehäuse ausging. Verbraucht 22 Watt circa im Idle, hängt dann unterbrechungsfreien Stromversorgung. Mit den 22 Watt sind es so circa 100 Euro, die der Server mich im Jahr kostet. Aber für die Leistung, die er zur Verfügung stellt, würde ich mit den 100 Euro im Jahr nicht hinkommen, mir das irgendwo anzumieten. Bei weitem nicht. Selbst wenn man die Anschaffungskosten noch mit reinrechnet. Bei mir läuft er unter CentOS, weil ich zum einen aus dem gesamten Red Hat und Enterprise-Umfeld ein wenig komme, als auch die 10 Jahre Support, die für CentOS geboten werden, eigentlich so sich sehr gut angehört hat für den Host. Der kann jetzt 10 Jahre so, wie er will, vor sich hinlaufen. Bei mir läuft ein selbstprogrammierter YouTube Autoloader drauf, der alle Videos runterlädt und mir auf meinen Rechner schiebt. NAS, wo die 9 Terabyte drinne hängen, einen VPN-Server, damit ich jederzeit von wo auch immer ich bin, auf das NAS und alles, was ich zu Hause noch betreibe, zugreifen kann. Verschiedene Spieleserver, die ich mit meinen Freunden zusammenspiele. Ein CalDAV-Server, damit ich meine Kalender auf all meinen Geräten synchronisieren kann, ohne das ganze Google, Apple oder sonst wem in den Rachen zu schmeißen. Und ein DNS-Resolver mit einem Pi-Hole, das netzwerkweit auf DNS-Ebene Werbung rausfiltert. Und ja, das läuft jetzt so, war nicht alles von Anfang an, aber das ist so über die letzten 3 Jahre gewachsen. Da gab es gewisse Geschichten des Weins. Einmal hatte ich Arbeitsspeicherfehler physikalischer Art, wobei sich ZFS dann ausgezahlt hat, da ZFS Fehler in den Images von all meinen virtuellen Maschinen korrigiert hat. Sprich, ohne ZFS hätte ich mit den Arbeitsspeicherfehlern jegliche virtuellen Maschinen, die ich in vielen zig Stunden Arbeit zu diesem Zeitpunkt erstellt hätte, verloren. Aber auch ZFS ist nicht fehlerfrei und durch UDEF-Fehler in Linux habe ich einmal 2 ZFS-Pools fast verloren. Sprich, aus jedem von meinen Mirrors ist ein Datenträger mir um die Ohren geflogen. Aber auch wieder schön ZFS, Festplatte wieder hinzugefügt, hat alles wieder kopiert. Okay, jetzt läuft's wieder. Ein ZFS-Rootpool ist eine schlechte Idee. Wer dazu noch was wissen will, dem kann ich das im Anschluss noch erklären. Und die Hardwarefehler haben leider kein Ende genommen. Das ist eine fortlaufende Geschichte. Also es ist nicht immer alles Rosen, aber es ist allgemein immer wieder ein schönes, angenehmes Gefühl, eigene Infrastruktur zu betreiben, darauf beliebig virtuelle Maschinen für Experimente erstellen zu können und auch, wenn eine VM oder die Hardware zerbricht, das entsprechend recovern zu können, wenn man das entsprechend vorbereitet hat Und ein besonders schöner Fall war der Fall, als im Freundeskreis es aufkam, wir wollen für ein bestimmtes Spiel einen Server. Ja, klick, klick, hier haben wir ihn. Ja. Das waren dann die Geschichten des Lachens und damit möchte ich den Vortrag jetzt auch ohne Live-Demo beenden. Wie gesagt, wer da noch Fragen hat, kann im Anschluss gerne kommen. Vielleicht eine Frage, wenn es Fragen gibt, die alle interessieren könnten, wäre jetzt dann noch Zeit, sie zu stellen. Ja, vielen Dank.